Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei Nia Nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier bei Radio Frei. Und ich freue mich, dass ich heute eine Gästin im Studio habe zum Thema Beruf, Berufsbiografien. Und ich freue mich, dass Anna zu mir ins Studio gekommen ist. Sie ist von der Organisation Arbeiterkind hier mit einer Dependance hier in Erfurt. Irgendwie. Und was mich besonders freut, ich bin in den letzten Jahren immer mal wieder darüber gestoßen, wenn ich Menschen berufsbiografisch begleitet habe und dachte, ach wie cool, Arbeiterkind. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Und ich habe gedacht, dass wir heute mal einsteigen in diese ganze Thematik, neben dem, dass wir die Organisation vorstellen, einfach mit unseren eigenen Zugängen zu Bildung. Und was hat es eigentlich auf sich mit dem Mythos von der Chancengleichheit? Wie sieht es überhaupt aus mit dem Thema Klassismus, Bildungsaufstieg und all diesen Themen, die da dranhängen? Und mein Versuch wäre da auch ein bisschen aus so einer feministischen Perspektive drauf zu gucken, wie sieht es denn überhaupt mit der Geschlechtergerechtigkeit aus, auch im bildungsbürgerlichen Milieu im Aufstieg. Und das ist so ein bisschen der Rahmen dieser Sendung. Und ich würde gern vorab stellen, ich habe letztens diesen Film nochmal gesehen, Alle reden nur über das Wetter. Ich weiß nicht, Anna, ob du den auch gesehen hast.
Ich habe den leider noch nicht gesehen.
Genau, und der hat mich so sehr berührt, weil ich dachte, ach ja, genau darum geht es. Der Hintergrund des Films ist, dass eine junge Doktorandin, so in Mitte 30, Philosophie-Doktorandin aus Berlin versucht oder ja, sich darin geübt hat, sich in dem Bereich zu etablieren und ihre Herkunft aber eben aus dem Arbeiterinnenmilieu aus Brandenburg ist. Und wenn sie nach Hause fährt zu ihrer Mutter mit ihrer Tochter und in den Kreisen dort unterwegs ist, sind es einfach sehr unterschiedliche Sprachen, die gesprochen werden. Und ich fand, es gab da sehr berührende Momente da drin. Ja, herzlich willkommen, Anna. Ich freue mich, dass du da bist. Und vielleicht zum Einstieg stellst du einmal kurz vor, welcher Hintergrund deine Organisation ist.
Ja, sehr gerne. Auch von mir ein herzliches Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir und darüber zu sprechen, über dieses spannende Thema und euch, dem Publikum, den Zuhörerinnen auch davon zu berichten. Ich bin Anna und bin tätig für die gemeinnützige Organisation Arbeiterkind.de. Ich bin hier in Thüringen, die Bundeslandkoordination. Wir sind bundesweit aktiv und unterstützen junge Menschen aus nicht-akademischen Familien. Das heißt also, dass wir Bildungsaufsteigerinnen ermutigen möchten, den Weg an die Hochschule zu gehen, und vor allen Dingen wollen wir ihnen auch die wichtigen Informationen, die es dafür braucht, im Vorfeld an die Hand geben.
Ja, ich erinnere mich, dass wenn ich versucht habe, Menschen zu vermitteln an Arbeiterkind, dann ging es vor allem immer um eine Finanzierung, überhaupt über Finanzierungsmöglichkeiten, über Stipendien. Mhm. Und vielleicht machen wir es doch jetzt so, dass du erstmal kurz einen Überblick gibst, was ihr alles macht. Ich könnt ihr ja gleichzeitig auch mal machen, die Seite aufmachen, arbeiterkind.de. Und da gibt es ja so ganz verschiedene Schwerpunkte. Mhm. Und vielleicht magst du die mal kurz vorstellen.
Ja, der Schwerpunkt ist ganz klar, wie ich schon sagte, die Unterstützung und Information von studieninteressierten Personen. Das sind in der Regel noch Schülerinnen, aber auch durchaus berufstätige Personen, also dazu später mehr. Die Unterstützung und Information von Menschen aus nicht-akademischen Familien, das ist unser Hauptanliegen. Wie auch neben der Unterstützung von Studierenden der ersten Generation, also diejenigen, die den Weg an die Hochschule bereits geschafft haben. Und es ist ja so, dass wenn man nun einmal im universitären Kontext angekommen ist, die Herausforderungen aufhören. Ja, im Studium selbst begegnen einem viele wie soll ich sagen, kleine oder große Hürden. Und wir möchten eben denjenigen dabei helfen, diese, ja, den Studienalltag so gut wie möglich zu bewältigen, ne? Denn es ist ja auch bekannt, dass Studierende der ersten Generation auch leider eine höhere Abbrecherquote zum Beispiel haben. Und ja, wir möchten dem entgegenwirken. Und man kann also sagen, dass wir zwei Zielgruppen haben. Das sind zum einen studieninteressierte Personen, die also in der Entscheidungsfindung noch stecken, sowie eben Studierende aus nicht-akademischen Familien.
Und so ein anderer Schwerpunkt, was ich noch sehe, ist, dass ihr auch so Projektarbeit praktisch in Schulen macht.
Ja, richtig. Das sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Das fällt somit in den Bereich Information von Studieninteressierten. Das kann man sich so vorstellen, dass wir natürlich auch ganz aktiv auf die Zielgruppe zugehen. Und ja, wir sind auch natürlich in Schulen unterwegs. Das ist ein ganz wichtiger Kontext, in dem wir tätig sind. Wir bieten Schulinfo-Veranstaltungen an, wo wir ganz allgemein rund um das Thema Studium informieren. Und hier spielt natürlich dann schon auch das Thema Studienfinanzierung eine ganz wichtige Rolle. Denn wie du, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das ein heikles Thema, gerade für unsere Zielgruppe. Wenn man der oder die Erste in der Familie ist, die sich auf diesen Weg begibt, dann ist das oft auch mit finanziellen Ängsten verbunden, die nicht ganz unberechtigt sind. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir frühzeitig auch aufzeigen, welche Möglichkeiten hat man denn, ein Studium zu finanzieren. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem wir uns hier eben auch widmen.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, das eine ist ja die Finanzierung, das andere ist, welche ausgetretenen Pfade kann ich auch betreten, ne? Und vielleicht können wir da auch direkt mal diesen Schwenk dazu machen, also weil ich im Vorfeld der Sendung gedacht habe, ah, wie war das denn bei mir eigentlich mit einer Ostbiografie, aber tatsächlich schon privilegiert, weil ich in einer sogenannten Russischschule war und auch noch die Chance hatte, dadurch relativ leicht einen Abiturplatz zu bekommen. Und dann aber fast direkt in der Projektarbeit gelandet bin und fast, ja, und eigentlich alle meine Ausbildungen berufsbegleitend gemacht habe, weil eben kommend aus der Arbeiterinnenklasse gab es wie gar keine Idee dazu, dass es normal ist, ein vollständiges Universitätsstudium zu machen. Und das dann noch geprägt durch die Wendezeit, die Verunsicherung in dieser Zeit. Und ganz im Gegenteil zu meiner besten Freundin, die deren Eltern Medizinerinnen waren, also zu Ostzeiten schon, und wo völlig klar war, dass sie Medizinerin wird und das natürlich auch geworden ist. Also es gab der sogenannten Intelligenz, ja, hieß in der DDR, ja, also gab es manche Fragestellungen nicht. Ja, so. Okay. Und ich kann sagen, dass ich da ziemlich lost war an dieser Stelle. Ne? Ja, dass ich hätte alles machen können. Und letztendlich dann doch in der Projektarbeit landend oder selbstständig werdend, so, das war dann irgendwie so ein sicheres Zuhause. Und wenn ich mir meine Töchter anschaue, da habe ich nämlich manchmal schon drüber nachgedacht, was bedeutet denn eigentlich erste Generation? Das war so im Vorfeld, also in den letzten Jahren, wenn ich mit Arbeiterkind zu tun hatte, war ich da auch so manchmal ein bisschen verunsichert. Ja. Ne, eine Tochter hat ein Universitätsstudium hinter sich. Ist sie nun erste Generation? Oder nicht? Genau. Ja, also ja. Gibt's da, und dann habe ich auch immer gedacht, das ist ja auch alles Quatsch. Das sind ja auch menschlich hergestellte Kategorien. Ja, und meine andere Tochter jetzt gerade, ganz interessanterweise, wusste ich bis dato auch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, ein freies Abitur zu machen. Mhm. Dass eine einfach vor sich hin lernen kann und dann sich zum Abitur anmelden kann. Dass das tatsächlich eine Bildungschance ist, wo die überhaupt nicht bekannt ist. So. Ja. Genau, also so viel dazu. Und mich würde natürlich interessieren, wie ist deine Bildungsbiografie?
Ja, das erzähle ich dir sehr gern, aber ich würde noch mal ganz kurz auf die Begrifflichkeit zukommen, weil das ist eine wichtige Frage, die du da gestellt hast oder eingebracht hast. Also wir von arbeiterkind.de meinen mit dem Begriff Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren. Das heißt also, wo die Eltern, beide Eltern selber keine akademischen Erfahrungen mitbringen.
Ja, ne? Ja.
Wir beziehen das auf die Eltern. Unabhängig davon, ob Geschwister vor mir schon ein Studium begonnen haben oder
also
nicht.
Also sowas, ne? Wie ich so. Also
genau,
ich richtig. Wäre ein typisches Klientel für Arbeiterkind gewesen.
Wenn also deine Eltern selber keine Erfahrung im universitären, akademischen Kontext gemacht haben, die sie dir weitergeben können,
das ist ja das
auch Entscheidende
daran. Das ist das Entscheidende, ja.
Dann bist du sozusagen im klassischen Sinne ein Arbeiterkind, wobei das sicherlich auch unterschiedlich nochmal ausdefiniert wird zum Teil, genau. Mhm. Es gibt ja inzwischen auch viele Synonyme dafür, ob nun Erstakademikerin oder Studierende der ersten Generation. Ne? Also mit der Begrifflichkeit übrigens tun sich auch manche schwer. Man muss einfach wissen, arbeiterkind.de ist vor inzwischen 16 Jahren gegründet worden. Ne? Und die Gründer haben sich eben für diese Begrifflichkeit entschieden, weil sie sehr prägnant ist, weil sich weite Teile unserer Community offenbar auch sehr gut damit identifizieren können und weil er nochmal zum Ausdruck bringt, dass es eben nach wie vor auch nicht gelungen ist, die soziale Ungleichheit auszugleichen. Ne?
Weißt du, was ich gedacht habe? Von der Gründung her, das ist ja die Zeit, wo wir in den systemischen Kreisen angefangen haben zu sprechen über transgenerationale Trauma-Weitergabe. Mhm. Ja. Und das ist das Arbeiterkind ja genau in dieser Ära, in dieser Phase entstanden ist, wo es dann auch darum ging zu schauen, was wird denn auch berufsbiografisch weitergegeben.
Genau. Ja. Und da ist in den letzten Jahren ein Bewusstsein dafür entstanden, auch mehr und mehr, auch wie stark der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungsbiografie, auf den Bildungsweg ist. Ne? Das hat sicherlich dann letztlich auch nochmal durch die aktuelle Diversitätsdebatte Aufschwung bekommen. Also alles wichtige Etappen, die auch das Thema der sozialen Herkunft mehr und mehr auch in Erscheinung haben treten lassen.
Mhm. Genau. Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht machen wir an der Stelle einen Punkt, machen eine Musik zum Durchatmen. Und? Kann jede Zuhörerin sich mal kurz in ihre eigene Berufsbiografie hineinversetzen. Noch kurz anschließend, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn ein Elternteil für eine Beratung, wenn es doch schon mal eine universitäre Geschichte gab.
Also wir schicken niemanden weg.
Genau. Gut.
Wir schicken niemanden weg, aber unsere Unterstützung richtet sich natürlich ganz insbesondere an diejenigen, die die Ersten in der Familie sind.
Und, okay, genau. Danke. Ihr hört die Frauenredaktion hier auf Radio Frei heute zum Thema Arbeiterkind, so ganz ohne Gendern tatsächlich, arbeiterkind.de. Ich habe Anna zu Gast und wir sprechen über Berufsbiografien, wir sprechen über First Generation Students, habe ich gelernt. Und wir sprechen auch über den Mythos von der Chancengleichheit. Diesen Titel habe ich entnommen Ingrid Miethe, die dazu sehr viel geforscht hat. Die ist an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und in den letzten Jahren ist zum Thema Bildungsbiografien Forschung dazu relativ viel erschienen. Und es gibt viel Auseinandersetzung damit. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist der Alltag, und da bin ich mir gar nicht so sicher, was Corona auch ausgelöst hat, nochmal von der Realität geprägt. Und wie schön, dass es arbeiterkind.de gibt, die tatsächlich dazu Beratung anbieten zum Thema Finanzierung, zum Thema Bildungsweg und so weiter. Und ich habe Anna vorhin gefragt, wie ist denn ihr eigener Bildungsweg eigentlich und wie bist du dazu gekommen, zu arbeiterkind.de zu gehen?
Ja, also ich bin tatsächlich auch die Erste in meiner Familie mit Studium. Das heißt, meine beiden Eltern selber haben keine akademischen Erfahrungen. Und ich hatte das große Glück, dass meine Entscheidung für ein Studium sehr wertgeschätzt wurde in meiner Familie. Also, dass es da auch gar keine Auseinandersetzung gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Okay. Das ist etwas, was ich dann auch später im Job nochmal erfahren habe, was mir bewusst geworden ist, dass tatsächlich auch viele, die sich als Erste in ihrer Familie auf den Weg an die Hochschule machen, da ganz schöne Konflikte auch, also ganz unangenehme Konflikte natürlich haben mit ihren Eltern. Das war bei mir Gott sei Dank nicht so und ich hatte auch eine liebe Mama, die den Weg also unterstützt hat und die trotz alleinerziehend zu sein mich auch finanziell unterstützen konnte, ein Stück weit. Das sind schon mal enorme, Vorteile, die ich da hatte, ne, auf diesem Weg. Andererseits hatte ich aber die klassischen Probleme, die man so hat, nicht nur, wenn man der oder die Erste ist, glaube ich, sprich Erstakademikerin, nämlich dieses Gefühl der völligen Orientierungslosigkeit nach dem Abi. Das ist etwas, das sehe ich auch ganz deutlich bei der aktuellen Generation, die also jetzt auch ihr Abi macht. Und du hattest Corona vorhin angesprochen. Das spielt da auch mit rein, ne? Dass zeitweise eben auch die Berufsorientierung, die Studienorientierung weggebrochen ist, das hat massiv auch nochmal die Situation für junge Menschen, verschärft, sag ich mal, ne? Und nichtsdestotrotz, ich komme nochmal auf mich zurück. Es war bei mir so, dass ich mich zunächst auch sehr uninformiert an der Uni eingeschrieben habe. Das war aber eher so eine Alibi-Einschreibung an der Uni, ohne dass ich mich gut informiert hatte, was es denn eigentlich bedeutet, mich für Sprachwissenschaften einzuschreiben. Das waren die Sprachwissenschaften. Und ich habe auch schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich hatte dann nach dem ersten Semester mich auch entschieden, das abzubrechen. Meine Prüfungsleistungen waren ohnehin so, dass man auch hier sagen konnte, besser nicht mehr weiter studieren. Aber das hat mich in eine Krise gestürzt tatsächlich, weil dann kam ja wieder die Frage auf, was mache ich denn nun? Ne? Kurzum, ich habe mich dann zunächst für eine schulische Ausbildung entschieden. Ich habe mich für eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin entschieden. Ich bin also den Sprachen treu geblieben. Und das war eine sehr gute Entscheidung, eine ganz wunderbare Ausbildungszeit, wo ich tolle Erfahrungen machen konnte, die mich auch ins Ausland geführt haben. Das war genau das, was ich wollte. Sprachen praktisch erlernen, anwenden. Ne? Und am Ende dieser Ausbildung war dieser Wunsch zu studieren aber immer noch in mir stark. Nur war die Frage wieder, was und wie gehe ich das an? Das war mir immer unklar. Und dabei konnte mich meine Familie auch nicht unterstützen. Mhm. Also da war niemand, der mir sagen konnte, Mensch Anna, jetzt setzen wir uns mal hin und schauen mal deine Fähigkeiten, deine Stärken, wo siehst du dich später? Beziehungsweise nutzt doch mal diese oder jene Anlaufstellen, Beratungsangebote. Das war mir alles völlig unklar. Und so traf ich dann also nach dieser Ausbildung nochmal eine Entscheidung für ein Studium, was mir wieder einmal überhaupt nicht lag. Das war dann interkulturelles Management, glaube ich. Ich habe das so ein bisschen verdrängt. Es war auf jeden Fall sehr betriebswirtschaftslastig und das war mein Genickbruch auch. Auch hier habe ich dann nach dem ersten Semester beschlossen, das ist es einfach nicht. Also eigentlich wusste ich das schon eher und habe dann einen Fachrichtungswechsel gemacht. Also ich bin ein ganz wunderbares Beispiel für die vielen Umwege, die man da manchmal so gehen muss auch. Ja? Also die haben mir in dem Sinne nicht geschadet. Was ich aber immer gerne jungen Menschen vermittle, ist, die kann man sich auch ersparen, wenn man sich besser informiert oder wenn man Angebote von arbeiterkind.de in Anspruch nimmt. Das waren Umwege, die mich wirklich auch haben zweifeln lassen, ja, an mir. Also das hat auch was mit meinem Selbstwert gemacht. Denn ich habe mich dann auch teilweise gefragt, Mensch, bin ich hier überhaupt richtig an der Uni? Ist das, also kann ich dem gerecht werden oder bin ich da vielleicht gar nicht für geeignet? Ne? So, und im dritten Anlauf habe ich dann gewisse Dinge richtig gemacht. Ich habe mich informiert. Ich wusste dann, es gibt da auch Beratungsstellen an den Universitäten, an den Hochschulen, die ich durchaus in Anspruch nehmen kann. Und vor allen Dingen bin ich in den Austausch gegangen mit Studierenden, die das Fach, für das ich mich interessiert hatte, das war dann die Erziehungswissenschaft und die Auslandsgermanistik, selber schon studiert haben. Ich habe mir also Infos aus erster Hand geholt und das ist etwas ganz Entscheidendes für mich gewesen. Das gebe ich auch immer gerne weiter in meinen Beratungen. Informiert euch vor Ort, sprecht mit Studierenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und dann ist es also, wie gesagt, die Erziehungswissenschaft und die Auslandsgermanistik geworden. Eine wunderbare Entscheidung, ein tolles Studium, was ich dann auch erfolgreich abgeschlossen habe, 2013 an der FSU in Jena.
Ah ja.
Ja.
Und wie kam dann der Ruf zu Arbeiterkind?
Ach ja, genau. Wie bin ich bei Arbeiterkind gelandet? Das hat dann noch ein paar Jährchen gedauert, muss ich dazu sagen. Denn ich bin dann zunächst als Dozentin tätig gewesen. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache habe ich unterrichtet im Ausland. Das hat mir auch eine ganze Weile Spaß gemacht. Dann hat es mich wieder zurückgezogen. In die soziale Arbeit habe ich dann nochmal einen Ausflug gemacht. Das ist übrigens das Tolle übrigens an meinem Studienfach, an meinem Abschluss, dass einem da wirklich ein breiter, bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten offen steht, ne? Ja, den man nutzen kann. Ne? Wie gesagt, ich war in der Lehre tätig, ich war in der sozialen Arbeit und nun bin ich in der Bildungsarbeit. Da bin ich dann letztlich 2017 auf eine interessante Stellenausschreibung gestoßen von arbeiterkind.de und dachte so, Mensch, interessantes Tätigkeitsfeld. Und da ging mir tatsächlich, du wirst es nicht glauben, zum ersten Mal auf, dass ich auch ein Arbeiterkind bin, dass ich eine Bildungsaufsteigerin bin. Also im Nachhinein finde ich das immer spannend, dass das auch so lange brauchte, bis ich meinen eigenen Bildungsweg reflektiert habe und das nochmal mit einem neuen Blick auch nochmal wertschätzen konnte, was ich da eigentlich geleistet habe. Ja. Ne? Und wir kommen bestimmt auch noch so ein bisschen auf die Hürden, die ich dann auch im Studienverlauf hatte, zu sprechen. Die hören ja, wie gesagt, nicht auf mit dem Einschreiben an der Uni, ne? Und mit dieser Stellenausschreibung und meinem erfolgreichen Bewerbungsgespräch, was ich ja dann auch hatte, habe ich begonnen, meine Bildungsbiografie zu reflektieren tatsächlich. Ja, ja.
Ich finde das ganz interessant, dass du das jetzt auch gerade sagst, dass es dir an dieser Stelle aufgegangen ist, weil ich würde das für mich auch sagen. Also über diese transgenerationale Arbeit bin ich hingekommen und dann nochmal zu verstehen, meine Großmutter mit Fluchterfahrung nach 45, wie ja so viele hier im Osten einfach hier irgendwie gelandet sind, die immer zu mir sagte, Kind, du musst lernen, Bildung ist das Einzige, was du mitnehmen kannst. Also das war so ganz, ganz klar. Es gibt ja immer in Familiensystemen diese Aufträge, diese heimlichen Aufträge oder offenen Aufträge. Und das war so ein ganz klarer Auftrag, der tatsächlich ja dann als Kind in der DDR groß geworden, ich konnte es ja auch umsetzen. Mhm. Also es gab durchaus öffentliches Interesse daran, also Bildung in Anspruch zu nehmen. Und ich muss sagen, dieser heimliche Auftrag, dieses so Wissen ist das Einzige, was du mitnehmen kannst, egal wohin, den muss ich auch immer noch leben. Das hört irgendwie nicht auf. Das ist ganz, ganz interessant. Und dann zu verstehen, ich bin ein Kind der Arbeiterklasse. Es gab irgendwie niemanden vorher, die irgendwie diesen Weg gegangen ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und ich habe letztens gedacht, als ich diesen Film gesehen habe, Alle reden über das Wetter, weil der mich so berührt hat in meiner eigenen Biografie, habe ich gedacht, wem kann ich den denn gut empfehlen? Und dann fiel mir ein, dass ich ja doch viele Freundinnen habe, die durchaus aus einem akademisierten Haushalt kommen. Dass diese ganz reine Erfahrung von Arbeiterkind zu sein in bestimmten Kreisen gar nicht so, so doll da ist. Ne? Das, und das ist eine interessante Erkenntnis.
Ja.
Und ich finde, das ist eine Erkenntnis, die einen auf der einen Seite reicher macht, so, und auf der anderen Seite aber auch erklärt, warum eine gewisse Orientierungslosigkeit da ist, warum das auch so schwierig ist, sich Anerkennung zu geben. Das ist so ein großes Thema, was ich auch immer wieder begleite bei anderen, für das, was da geleistet wird. Das kommt in diesem Film auch sehr schön rüber, weil es wie keinen systemischen familiären Background gibt, der sagt, hey, cool, und guck doch mal dahin und guck doch mal dahin und vielleicht schreibst du jetzt doch noch mal eine Doktorarbeit, ob man es braucht oder nicht.
Das Gegenteil ist oft der Fall, höre ich auch immer wieder, dass das Studium auch mitunter wenig Wertschätzung erfährt von den Eltern, ne? Die eben ihr Kind gerne in vielleicht in einer sicheren Ausbildung sehen möchten, ne? Mit einer guten Berufsperspektive, eine Ausbildung, wo man auch direkt Geld verdient.
Und, bei der Bank.
Zum Beispiel.
Ja, ganz kriegst du von Anfang an im ersten Lehrjahr kriegst du Geld. Ja.
Und dann womöglich noch promovieren, nochmal ewig nur lesen. sozusagen.
Denken,
das
höre
ich auch manchmal. Du liest doch da nur, ihr arbeitet gar nicht. Ja, wobei mir das an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig ist. Ich glaube, das zeigt nämlich im Vergleich dazu auch meine Geschichte, meine Familie, eine, oder sagen wir mal, eine nicht akademische Familie ist ja auch nicht, also die Familien sind ja nicht gleich, ja.
Nein.
Das will ich damit sagen. Da gibt es auch nochmal deutliche Unterschiede innerhalb dieser, nennen wir es jetzt mal Gruppe. Und das Kind einer nicht akademischen Familie zu sein, bedeutet ja auch nicht per se, dass man prekär aufgewachsen ist. Ne? Das will ich auch immer gerne nochmal unterstreichen. Auch die Bildung erfährt eine unterschiedliche Wertschätzung, je nachdem, was für eine Haltung Eltern auch dazu haben. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass die Erfahrungswerte da auch sehr unterschiedlich sein können. Genau.
Ich glaube, es ist einfach dieser Punkt in der Umsetzung von, es ist eher ein strukturelles Problem dann an der Universität, ne? Also dieses ganz Einfache, wie schreibe ich eigentlich eine Masterarbeit?
Genau,
natürlich. Kann mich irgendwie Didaktik-Seminare besuchen und so weiter. Oder so ganz praktisch diesen Background zu haben. Ne? Also das, und eben vor allem finde ich auch diesen, was du vorhin gesagt hast, wie gelingt es, sich Hilfe zu holen? Und dass es normal ist und dass es nicht schambesetzt ist, sich Hilfe zu holen und dass das eine Möglichkeitsoption ist.
Ganz genau. Also in der Lage sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist ein wichtiger Punkt. Und was du auch gerade angesprochen hast, dieses Zugreifen können auf Netzwerke. Wir alle wissen, wie wichtig das auch ist, ein Netzwerk zu haben in verschiedenen Lebenskontexten, wo man Hilfe bekommen kann. Ja. Ne? Und eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, ist, dass Studierende aus akademischen Familien sehr viel selbstverständlicher auf Netzwerke zurückgreifen, auch können, weil sie kennen das so, das ist ein Habitus oder auch etwas, mit dem sie aufgewachsen sind, oder auch das Nutzen von Stipendien, das Spannende ist hier zum Beispiel, dass bundesweit, unter den Stipendiatinnen bundesweit, die Stipendiaten aus Ostdeutschland mit nicht akademischem Hintergrund deutlich unterrepräsentiert sind. Das bedeutet also, dass Stipendien sehr viel häufiger genutzt werden von Studierenden mit einem akademischen Hintergrund. Warum? Weil sie das Wissen darüber besitzen. Ja, nicht etwa, weil sie das so ganz dringend nötig hätten. Das ist für mich vollkommen legitim, dass auch sie Stipendien nutzen, gar kein Problem. Aber der Knackpunkt ist die fehlende Information.
Ja. Ja? Und das fängt ja schon in der Schule an. Ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass es Stipendien auch schon
ganz
für
genau.
Schüleraustausch
gibt. Wer weiß das schon?
Ja, genau. Ich wusste das nicht. Ja, ich habe das letztens gelernt und war vollkommen verblüfft, weil ich konnte mir immer gar nicht vorstellen, meinen Töchtern irgendwie einen Auslandsaufenthalt zu
ganz
finanzieren.
Genau, und das ist die Lücke. Die Lücke, die Arbeiterkind.de letztlich auch füllen möchte, diese Wissenslücke.
Ja.
Ja, das Wissen muss an die Zielgruppe herangetragen werden. Ne? Und ja,
wir machen
erstmal einen Punkt.
Genau, einen Punkt. Ihr hört die Frauenredaktion hier auf Radio Frei. Ich habe zu Gast Anna von arbeiterkind.de und wir haben gerade über Bildungsbiografien gesprochen, über die Möglichkeiten von Finanzierung und überhaupt diese grundlegende Orientierung und Netzwerkbildung, die ja durchaus möglich ist. Und gerade sprachen wir auch nochmal über das Thema Stiftung. Also für mich war das tatsächlich auch ein neues Phänomen in den letzten Jahren mitzubekommen, dass die Voraussetzungen für Stiftungsfinanzierung im Studium, sogar im Erststudium, möglich sind. Und was muss denn eine für Voraussetzung mitbringen? Ich hatte ja immer ganz absonderliche Ideen, was eine da sein muss.
Genau, ja. Es gibt viele Mythen rund um das Thema Studienstipendien. Und auch hier möchten wir gern informieren und junge Menschen, insbesondere aus nicht-akademischen Familien, bestärken, sich durchaus auch für ein Studienstipendium zu bewerben. Denn viele trauen sich nicht, viele wissen nichts darüber, sind zu wenig informiert. Ja, also ein Mythos ist ja zum Beispiel, dass man ein Einserkandidat, eine Einserkandidatin sein müsste, um sich für ein Stipendium bewerben zu können. Ja, also herausragende Leistungen. Nein, dem ist nicht so. Es gibt unterschiedliche Kriterien, die bei der Vergabe von Studienstipendien eine Rolle spielen. Also ich denke jetzt mal an die 13 großen Begabtenförderwerke, die vielen wahrscheinlich bekannt sind. Da gibt es ja unter anderem die politisch orientierten Rosa Luxemburg, Konrad Adenauer, wie sie alle heißen. Und hier gibt es verschiedene Kriterien, die eine Bewerberin erfüllen muss. Und dazu gehören neben den Leistungen, die natürlich eine gewisse Rolle spielen, vor allen Dingen auch, passe ich zu dieser Organisation, also von den Werten, identifiziere ich mich als Bewerber, Bewerberin mit der Organisation, mit der Stiftung. Man muss nicht politisch aktiv sein, um sich bei so einer politisch orientierten Stiftung zu bewerben, aber man sollte sich natürlich mit den Werten, die die Stiftung vertritt, identifizieren können. Das ist ganz klar. Es gibt natürlich neben den politisch orientierten auch weitere. Aber wer sich dafür interessiert, der darf gerne auf mich zukommen.
Wie bist du denn überhaupt zu finden?
Das erzähle ich euch auch gleich noch.
Ja.
Ich würde ganz kurz noch das dritte Kriterium erläutern, weil ich das für ganz wichtig halte. Und zwar schauen die Stiftungen natürlich auch, was ist das denn für ein Mensch, der sich bei uns bewirbt. Und wenn man ein Mensch ist, der sich sozial einbringt, der also ehrenamtlich tätig ist, sich engagiert.
Zum Beispiel hier im Radio.
Zum Beispiel im Radio, eben deswegen sage ich das. Dann hat man hier auch eine gute Chance auf so ein Stipendium.
Ja,
und das möchte ich gerne jetzt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, weil vielen ist gar nicht bewusst, dass sie einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen.
Das ist, wie vielen nicht bewusst ist, dass sie Arbeiterkind sind.
Genau, richtig. Und dass man da was draus machen kann.
Ja.
Also, dass man dann vielleicht im Studium einen geldwerten Vorteil hat. Ja. Also, wenn ihr engagiert seid, euch gesellschaftlich einbringt, dann habt ihr hier wirklich gute Chancen und dann möchte ich euch darin bestärken, euch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und auf mich zuzukommen. Wie findet man mich? Man findet mich tatsächlich auch auf Social Media, also sprich Instagram, arbeiterkind.de shop.de/Thüringen ist ein mein Account, mein persönlicher Thüringen-Account. Ihr könnt mich telefonisch kontaktieren und natürlich auch per Mail. Schaut doch gern mal auf der Website www.arbeiterkind.de/kontakt. Da sind alle bundesweiten Ansprechpartnerinnen aufgeführt und hier findet ihr auch mich und meine Kontaktdaten. Und gerne möchte ich natürlich auch verweisen auf das offene Treffen der ehrenamtlichen Arbeiterkindgruppe Erfurt. Die trifft sich einmal im Monat. Jetzt muss ich kurz überlegen, am zweiten Donnerstag im Monat. Genau, 18:30 Uhr. In der Kreativtankstelle Erfurt.
Der war jetzt schon diesen Monat?
Das ist jetzt diesen Monat schon durch, genau. Ja. Und dann habt ihr ab Juni wieder.
Und was muss ich mir da vorstellen? Also wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen Schwellenangst habe und da kann ich einfach hinkommen und.
Ganz genau. Idealerweise schreibt ihr nochmal eine ganz kurze Nachricht vorher an die Gruppe, die ihr auch auf Instagram findet, Arbeiterkind-Erfurt. Und kündigt euch an. Das ist immer ganz gut, sich nochmal ganz kurz anzukündigen. Ansonsten darf man da aber auch einfach so hinkommen und trifft dann auf ganz nette Engagierte, die selber häufig auch die Ersten in ihrer Familie sind im Studium. Also in der Gruppe Erfurt ist es so, da haben wir tatsächlich gerade ausschließlich Studierende Engagierte, die also selber schon mitten im Studium sind und die sehr gerne Rat und Unterstützung auch anbieten. Für studieninteressierte Personen, wenn ihr euch aber selber auch gerne für das Thema Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit engagieren möchtet, dann seid ihr natürlich auch ganz herzlich willkommen bei uns bei arbeiterkind.de. Ihr könnt euch auch ehrenamtlich und engagieren bei uns. Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter.
Das heißt, wenn eine jetzt das hört und sagt, mich hat das meine eigene Berufsbiografie so geprägt. Ich würde da gerne mal Mentorin sein oder ich würde gerne beraten oder dann wäre das gut, sich bei euch zu melden.
Absolut.
Und zu sagen,
sehr gern.
Ja,
ganz genau.
Ja, und was mir jetzt noch so in den Sinn kommt, du hattest ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass Studierende aus dem Osten vergleichsweise am wenigsten Stiftungen in Anspruch nehmen. Gibt es noch so andere Erfahrungen, die so eine Ostspezifik haben, die dir so spontan einfallen? Ich hatte mich so ein bisschen eingelesen bei der Ingrid Miethe. Das ist wirklich sehr interessant, die Bildungspolitik der DDR zwischen Gegenprivilegierung, Machtsicherung und Reproduktion von Ungleichheit. Mhm. Und wo sie, weil wir sind ja alle so ein bisschen mit diesem Mythos im Osten groß geworden, dass das irgendwie alles recht unkompliziert war mit dem Bildungsaufstieg. Und sie nimmt das nochmal sehr schön auseinander. Und sie sagt auch, bezogen auf heute, fand ich nochmal ganz spannend, dass dieser eine Blick auf Klassismus vielleicht so der eine ist, das andere aber auch so diese Intersektionalität auf verschiedene andere Perspektiven, Rassismus, Sexismus und so weiter, inwieweit das dann eine Auswirkung hat. Und ich würde ja sagen, es gibt durchaus eine Ostprägung bei den Menschen, die ich begleite in den letzten Jahrzehnten, also gerade im universitären Kontext, dass ich so merke, die Wendeerfahrung hat ja auch was weitergegeben.
Ja, also ja, es ist, glaube ich, nicht überraschend, dass natürlich auch zum Beispiel im akademischen Kontext, sprich im Hochschulkontext, auch die Vergabe von Führungspositionen natürlich auch stark beeinflusst ist. Ja. Ne? Von dieser Ost-West-Perspektive, sage ich mal. Also wenn man so schaut, in die Führungsriegen der Hochschulen in den ostdeutschen Bundesländern, das natürlich auch stark zu erkennen, dass hier auch eine Unterrepräsentanz besteht, was Personen mit ostdeutscher Biografie betrifft. Das macht sich auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich bemerkbar.
Und da ist natürlich aus einer Arbeiterkind-Perspektive ist ja nochmal viel krasser.
Natürlich.
Weil
genau.
es da ja wie gar keine Vorbilder gibt, ne? In so eine Ebene aufzusteigen.
Ne? Ganz genau. Ja, die Studienwahrscheinlichkeit ist ja insgesamt, wie gesagt, dreimal höher, wenn man das Kind aus einer Akademikerfamilie ist.
Dreimal.
Mhm. Und wenn man dann in Richtung Promotion schaut, dünnt sich das nochmal ganz stark aus, ne? Ja. Die Zahl. Und ich habe jetzt gestern erst wieder gehört, dass unter 1% der Studierenden aus nicht-akademischen Familien eine Promotion beginnt, ne? Beziehungsweise abschließt. Ja, das ist schon echt erschreckend.
Naja, da fällt mir einfach dieser klassische Satz ein, ja Kind, du musst ja irgendwann mal Geld verdienen. Ne?
Mhm. Ja, klar, ja. Genau, ja.
Ja, vielen Dank. Das war jetzt so ein Einblick von sehr deiner gern. Seite, Anna, in den Bereich arbeiterkind.de. Auf jeden Fall ein ganz lohnenswertes Gebiet, weil ich habe auch gedacht, meine Güte, wenn ich mich in der Projektelandschaft hier auch in Erfurt umschaue, die Menschen, die beschäftigt sind und Teilzeit beschäftigt sind, das sind häufig Biografien, die nicht akademisiert sind. Und die einfach aus einer Wendeerfahrung heraus geprägt sind, ganz viel über Eigeninitiative, Eigenmacht, Selbstermächtigung auch, ja. Dinge zu tun. Und das hat ja alles Folgen. Das heißt, absolut, wenn ich eine nicht akademisierte Karriere habe, bleibt auch immer so eine Verunsicherung von, bin ganz ich denn klar. richtig an der Stelle, die ich da mache? Ne? Also dieser, wo ich sagen würde, in unserer Gesellschaft, Erfahrungswissen ist ein nicht hoch anerkanntes Wissen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und was ich noch abschließend kurz sagen möchte, ist, uns ist es ein wichtiges Anliegen bei arbeiterkind.de, diesen defizitorientierten Blick auf die Zielgruppe hinzurichten, eher auf die Stärken und die Leistungen, die Bildungsaufsteigerinnen mitbringen. Ne? Und das ist wirklich eine enorme Leistung, diesen Weg zu gehen, der ganz viel Ehrgeiz, Ausdauer, Durchhaltevermögen benötigt. Und wir möchten empowern und wirklich allen sagen, ihr könnt das schaffen. Viele sind ja auch sehr demotiviert durch negative Erfahrungen in ihrer Schulzeit etc. Und das ist etwas, wo man einfach auch Unterstützung erfahren kann auf dem Weg durch arbeiterkind.de. Und nehmt es gerne in Anspruch.
Ja, wunderbar. Vielen Dank.